Dieses Lied ist sehr interessant eigentlich, wenn wir das mal wirklich auf den Text achten und uns genauer anschauen. Ich meine, wir haben jetzt alle auf die Melodie geachtet, weil sie neu für uns war. Aber es ist schon tatsächlich so, dass wenn wir vor allen Dingen das, was wir auch im ersten Teil unseres Gottesdienstes heute gesehen haben, Gott anschauen und feststellen, wie genial dieser Gott ist, wie großartig dieser Gott ist, dann schaffen wir es eigentlich nicht, so möchte ich es mal sagen, Gott in rechter Weise die Ehre zu geben, so wie es er eigentlich verdient hat. Ja, weil er ist so gewaltig, er ist so überwältigend, dass das irgendwo, ja, das überfordert uns. Und deshalb interessanter Gedanke, da reicht sogar die Ewigkeit offensichtlich nicht für hin. Aber das zeigt eigentlich, was der Urgedanke Gottes war, warum es uns Menschen überhaupt gibt. Er suchte ein Gegenüber. Jemanden, der Gemeinschaft mit ihm pflegt, der ihn anbetet, der ihn achtet. Und das ist das Problem, womit wir Menschen uns, ich will es mal so vorsichtig sagen, tagtäglich eigentlich rumschlagen müssen. Denn wir wissen und merken eigentlich, es gelingt uns doch gar nicht so. Nicht so, wie es Gott würdig wäre. Ja? Wir versuchen uns da drin und vielen von uns sind da in einer wirklich guten Übung und ich denke, das gefällt Gott auch wirklich sehr, dass wir als Kinder Gottes seinem Wort gegenüber gehorsam sind, ihm nachfolgen. Aber in der Dimension Gottes oder so, wie Gott tatsächlich ist, ist das ja nur ein ganz kleiner Teil. Und deswegen ist Jesus gekommen, um das zu perfektionieren, damit wir noch besser, noch mehr Gott ehren können und ihn einfach anbeten können. Und wir bringen Gott Ehre, Ruhm und Ehre und an Dank und an Betung alle Zeit, dann, wenn wir im Himmel sein werden. Das Problem, dass wir Gott nicht in der richtigen und würdigen Art und Weise gegenübergetreten sind, besteht seit Gründung der Menschheit, seit Schöpfung. Es ist tatsächlich so, wir kennen ja den Bericht aus dem ersten Buch Mose. Schon damals im Garten Eden hatten sie ein Problem, sich wirklich in einer guten Art und Weise und Genauigkeit an die Anordnungen Gottes zu halten. Eigentlich lebten sie in einer fantastischen Freiheit. Denen ging es so gut. Ja? Und da war so ein Baum. Da hatte Gott gesagt, bitte davon nichts essen. Und wir Menschen haben, ich beziehe mich ja wirklich voll und ganz mit ein, wir Menschen haben es nicht geschafft, uns daran zu halten. Weil es gibt einen Gegenspieler Gottes, der uns Menschen immer wieder unsere Gedanken verdrehen möchte. Und das ist das Problem seit damals. Und es ist unglaublich, in welch einem kurzen Zeitraum sich dieses Problem, was Gott uns als Sünde vorstellt, dass wir uns nicht nach seinen Gedanken in allen Punkten richten und dass Gott letztendlich uns damit auch nicht so richtig interessiert, also wie eben schon die kalte Schulter zuwenden, dieses Problem hat sich in diesem kurzen Zeitabschnitt bis zu Noah unglaublich potenziert. Das heißt, es wurde gewaltig, diese Sünde. Und das führte dazu, dass Gott damals in einer Art und Weise eingreifen musste, wo wir heute eigentlich sagen, boah, wie kann das sein? Das soll ein Gott der Liebe sein, der so reagiert. Aber ich glaube, wenn wir die Geschichte mal richtig uns betrachten und detailliert uns auch die Punkte anschauen, was bei Noah passiert ist, dann stellen wir fest, dass wenn du auch anfängst, nur ein Stückchen aus dem Mosaik rauszunehmen, das Ganze nicht mehr zusammenpasst. Es ist interessant, dass diese Geschichte von einer Sintflut, von einem großen Unglück, das über die gesamte Erde gekommen ist, sich selbst in der Historie oder in den Erzählungen der Naturvölker vorfindet, die noch nie in die Bibel gelesen haben. Selbst die haben eine Vorstellung davon, dass es offensichtlich einmal solch ein Unglück über diese Welt gab. Und das stimmt nicht 100% detailliert überein mit den Beschreibungen der Bibel. Das ist genau das Problem an diesen Übertragungen, an diesen Fabeln oder an diesen Geschichten, die in diesen Urvölkern offensichtlich existieren, dass da Bruchstücke oder Mosaikstücke in dem, was die Bibel uns schildert, fehlen und dadurch das ganze Modell letztendlich in sich zusammenkracht, es nicht funktioniert. Aber das, was wir in der Bibel lesen über dieses Gericht, das Gott damals sprechen musste, das ist so einzigartig, dass es in einer Perfektion etwas zeigt und deutlich macht, die letztendlich nur von Gott kommen kann. Und deshalb ist das Wort Gottes so wichtig, dass wir das betrachten. Und deshalb gehen wir heute mal in das erste Buch Mose, ins sechste Kapitel. Lange Vorrede, kurze Erklärung jetzt weiter. Ich lese mal den Text aus 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, fange ich an zu lesen. Da heißt es, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der ganzen Erde groß war und alles Sinnen und der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hat. Und es bekümmerte ihn in seinem bis in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Mensch bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschlechterfolge Noahs oder die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Und Noah lebte mit Gott. Und Noah hatte zeugte drei Söhne, den Sem, den Ham und den Japhet. Und die Erde aber war verdorben vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen eigenen Weg gegangen, ist seinen eigenen Weg gegangen und damit die Erde verdorben. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache du dir eine Arche aus Gofferholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Und ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie nach unten und nach oben oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen, und mit einem unteren, einem zweiten und einem dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten, und alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je zwei von allem in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. Ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Und von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art. Je zwei von allem soll zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimmst dir von aller Speise, die man isst, und sammel sie bei dir, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. Soweit mal das, der Bericht aus Gottes Wort über dieses gewaltige Ereignis, was damals ja eigentlich total einschneidend war, weil es sozusagen ein Neuanfang wurde. Was ist hier los? Ich habe, wie ich mich gestern so intensiv darauf vorbereitet habe, eine alte Predigt mir vorgenommen, die ich mal vor, fast 20 Jahren gehalten habe. Weil mich etwas, eine Auslegung oder eine Ausführung von Professor Werner Gitt fasziniert hatte über dieses Ereignis und über die Präzision, wie Gott hier vorgegangen ist. Und ich habe damals festgestellt, ich habe da mal auch schon mal eine Predigt drüber gehalten, aber ich habe die heute sehr gekürzt, weil einfach auch neue Gedanken dazukommen, weil das so gewaltig ist, weil es etwas zeigt von der Größe unseres Gottes. Fangen wir einfach mal vorne an. Der Noah, um den es ja hier jetzt geht und auch in den nächsten Kapiteln geht, ist eine besondere Persönlichkeit, die uns in der Bibel vorgestellt wird. Denn dieser Noah weist auf den Herrn Jesus hin. Er ist sozusagen ein Vorläufer von Jesus. Er hat Eigenschaften, die wir in Jesus noch präziser, noch besser sehen. Das fängt schon bei seinem Namen an. Der Name Noah bedeutet so viel wie Trost oder Ruhe. Was hat der Herr Jesus über sich gesagt? Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Also auch schon in diesem Punkt, wie Noah genannt wurde, ist er ein Vorbild, ein Hinweis auf Jesus. Und das setzt sich fort. Noah war damals, und das sagt die Bibel hier eindeutig, der Einzige zu der Zeit, der gerecht und vollkommen war. Boah, stell dir das mal vor. Du lebst auf der Erde mit einer Bevölkerung, die so fast so groß, oder lange noch nicht so groß, aber so, schon sehr, sehr groß ist. Und du bist der Einzige, der sich überhaupt noch an Gottes Ideen erinnert, beziehungsweise auch nach ihnen lebt. Alle anderen machen das nicht. Was bist du für ein Sonderfall? Aber der Jesus war es auch. Von ihm ist die Rede, dass er gerecht und vollkommen war. Er ist der Heilige und Gerechte, Apostelgeschichte 3,14, oder der Hauptmann am Kreuz oder unter dem Kreuz sagte wahrhaftig, dieser Mann war ein Gerechter. Da war nichts dran, was zu bemängeln war. Jesus war absolut korrekt. Jesus war sündlos. Ich sage ja, Noah ist nur das Vorbild oder der Hinweis auf Jesus. Jesus war es dann in Perfektion. Aber da sind einfach Dinge, die man parallel daneben legen kann und die uns zu denken geben sollten. Und dann steht da, Noah wandelte mit Gott. Das heißt, sein Leben war ausgerichtet auf Gott. Er war ein Freund Gottes. Er war jemanden, der wirklich die Nähe Gottes suchte, jeden Tag aufs Neue. Wer hat das in Perfektion gelebt? Der Herr Jesus. Er als Sohn Gottes war auch, als er Mensch war, immer in ständiger Verbindung mit dem Herrn Jesus, mit seinem Gott und Vater im Himmel. Er wandelte auch mit Gott. Und dann gebraucht Gott den Noah, um ein Rettungsmittel, einen Rettungsweg zu finden. Wer hat die Perfektion als Rettung in unserer Beziehung zu Gott erfunden? Jesus Christus. Also wir merken, es gibt so viele Parallelen zwischen dem Noah und auch dem Herrn Jesus, dass es sich lohnt, einfach dieses weiter anzuschauen. Jesus selbst ist unser Retter geworden. Noah sollte damals einen Kasten aus Holz bauen, um einen Rettungsweg freizumachen oder hinzukriegen. Aber warum war das nötig? Das ist ja das Interessante. Die Geschichte der Erde oder der Menschheit auf dieser Erde ist einfach noch nicht so alt. Und trotzdem wird hier über etwas berichtet, dass die Menschen sich unglaublich weit von Gott entfernt haben. Das, was Gott zu dem Zeitpunkt auf der Erde sieht, ist völlig anders als das, was Gott am Ende der Schöpfungsberichtes uns beschreibt. Am Ende der Schöpfung heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, alles war sehr gut. Und jetzt blickt Gott genau wieder auf diese Schöpfung und auf eine Szene, die durch Sünde total verdorben ist. Nichts ist mehr gut. Von sehr gut hin zu absolut schlecht. Unglaublich, was da passiert ist. Gott sieht, dass die Menschen, die er so wunderbar geschaffen haben, jetzt in einer Situation von Sünde leben und überhaupt nicht mehr nach ihm fragen. Und dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob Gott noch irgendwo so in den Gedanken existiert. Ja, da gibt es noch einen Allmächtigen oder da muss es etwas Höheres geben oder sonst etwas. Nein, das spielt alles keine Rolle mehr. Wenn du nicht in einer engen Beziehung mit Gott lebst, dann bist du getrennt von Gott. Und das Ergebnis wird ja auch klar geschildert. Ihre Taten waren voll von Bosheit. Ihre Gedanken waren immer noch sehr böse. Wenn man es wörtlich übersetzt, steht es da so. Das heißt, die gesamte Bevölkerung der Erde, mit einer Ausnahme wie gesagt, waren Menschen, die sich nicht mehr für Gott interessierten. Die nicht mehr den ursprünglichen Schöpfungsgedanken, den Gott bei uns Menschen hatte, umsetzten, dass sie ein Gegenüber zu Gott sind, dass sie in einer Gemeinschaft mit Gott leben. Und jetzt finden wir etwas, was uns auf das Wesen Gottes einfach einen tiefen Einblick gibt. Denn in Vers 6 heißt es, dass Yahweh war traurig oder war bekümmert. Und weiter in Vers 6 heißt es, es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Das finde ich so gewaltig, diese Aussage. Dieser allmächtige Gott interessiert sich für dich ganz persönlich. Er sieht, was du tust. wie du dein Leben gestaltest und ob es dazu dient, dass du Gemeinschaft mit ihm suchst und versuchst, dein Leben nach seinen Plänen und Gedanken zu gestalten oder nicht. Und wenn es dir nicht gelingt, wenn du einen anderen Weg gehst, dann schmerzt das deinen Gott und Vater im Himmel. Dir tut das weh, dass mir Sünde passiert. Das schmerzt Gott bis ins Innerste hinein. Nicht nur, weil die gesamte Bevölkerung damals so lebte, sondern schon jeder Einzelne. Denn wir wissen aus anderen Stellen aus dem Wort Gottes, dass der Einzelne für Gott so wichtig ist. Und das sollte uns echt zu denken geben. Und uns motivieren, uns zu fragen, ob wir etwas korrigieren sollten. Jahwe war bekümmert, er wurde traurig, es schmerzte ihn bis sein Inneres rein. Und hier steht sogar der Satz, es reute ihn, dass er den Menschen geschaffen hatte. Dieser Satz, denke ich, bedarf einer Erklärung, weil es ist manchmal so, wenn wir Menschen etwas denken und etwas planen und dann einen Weg einschlagen und später feststellen, die Entscheidung war nicht so richtig gut, die wir da getroffen haben, dann sind wir überrascht davon. Und dann bereuen wir manchmal diese Entscheidung, dass wir sie so getroffen haben. Aber das ist hier nicht gemeint von Gott. Er bereute nicht die Entscheidung, dass er Menschen gemacht hatte. Denn bereuen bedeutet, ich würde eine Planänderung vornehmen. Und das gibt es bei Gott nicht. Gott hat seit ewigen Zeiten einen Plan, auch mit dieser Erde und auch mit uns Menschen und auch ganz persönlich mit dir. Und diesen Plan ändert er nicht. Gott ist ein Gott der Treue, ein Gott der Beständigkeit. Finden wir an vielen anderen Bibelstellen, dass Gott so beschrieben wird. Und Gott ist auch kein Gott der Willkür, sondern Gott hat einen festen Plan. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, den teilt er uns Menschen sogar mit. Und an diesem Plan hält er und er wird nicht geändert. Dieser Ausdruck, dass es Gott reute, dass er Menschen geschaffen hatte, zeigt, wie sehr Gott über die Sünde der Menschen betrübt war und ganz tiefen Schmerz empfindet. Und er sich wünscht, dass auch wir Menschen betrübt werden oder traurig darüber sind, dass uns Sünde passiert. Oder wir uns sogar bewusst für Sünde entscheiden. Gott wünscht sich, dass wir darüber traurig werden. Und an anderer Stelle im Neuen Testament, in 1. Korinther 5, wird es sogar von der Gemeinde gesagt, dass sie traurig sein sollte darüber, wenn Menschen ihren Weg von Gott entfernen, dadurch, dass sie sündigen. Dann sollen die anderen mit traurig sein, weil es uns auch schmerzt, dass Sünde passiert. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, auch wenn Gott durch nichts und niemand erschüttert wird, er ist aber nicht empfindungslos über das, wie du dein Leben gestaltest. Und er empfindet Schmerz, wenn wir Menschen ihm gegenüber ungehorsam sind. Im Neuen Testament ist interessant, gibt der Herr Jesus selbst eine Erklärung zu den Tagen Noahs. In Lukas Kapitel 17 wird ein Satz von Jesus gesagt, dass die Tage Noahs so waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet. So lebten die Menschen damals in den Tagen Noahs. Und wenn ich diesen einen Satz mir anschaue, denke ich, ja, das ist doch ganz normal. Das gehört zu unserem Leben doch dazu. Was ist denn jetzt daran falsch? Das sind doch normale Dinge des Lebens. Das sind auch keine sündigen Dinge, dass ich etwas esse, dass ich etwas trinke, dass ich mich verliebe und jemand heirate. Das ist doch in dem Plan Gottes. Ja, natürlich ist das im Plan Gottes. Aber wenn das Einzigste ist in deinem Leben und die Beziehung zu Gott nicht gesucht wird, das ist das Problem. In den Tagen Noahs war es anders. Sie lebten nur noch für diese Dinge und nicht mehr für die Beziehung mit Gott. Gott kümmerte die Menschen nicht mehr. Gott fand in ihrem Leben nicht mehr statt. Gott oder auch heute Jesus ist den Menschen vollkommen egal. Wie gesagt, manch einer denkt noch so, dass es da irgendein höheres Wesen gibt und bildet sich dann seine eigene Vorstellung von diesem Wesen. Das kannst du vergessen, das bringt doch gar nichts. Entweder ist dieses höhere Wesen wirklich so phänomenal, wie es Gott tatsächlich ist und wie sich Gott uns offenbart, dann kann ich da nicht dran rumdoktern, wie es mir gefällt, sondern ich muss es so akzeptieren, wie es ist. alles, was ich da sonst in die Wege leite, ist Gott doch eigentlich, ja, ist verachtenswert. Das interessiert Gott nicht, das schmerzt ihn in das Innerste hinein. Und mit dieser Unart des Lebens wächst, und das stellen wir heute, denke ich, auch wieder erneut fest, auch eine moralische Verdorbenheit der Menschheit. Der Mensch lebt einfach ohne seinen Schöpfergott. Der Mensch lebt in ausufernden Maßstäben. Das, was gestern gültig war, gilt heute nicht mehr. Wir sind doch modern geworden. Und der Mensch, und so sagt es Paulus in Römer 1, Vers 24, lebt nach den Begierden seines Herzens. Und die Bibel ist da ganz nüchtern und ganz offen und sagt, das Herz des Menschen ist böse. Wie sollen dann meine Begierde oder meine Wünsche oder meine Vorstellungen vom Leben richtig sein? Nein, das funktioniert doch nicht. Also wir merken überall an der Bibel, wenn wir einen Baustein verändern und wegnehmen, kracht das ganze Gebäude in sich zusammen. Nein, ich muss es so akzeptieren, wie es da steht, weil das ist die Wahrheit. Und angesichts dieser Bosheit passiert jetzt das, was wir Menschen eigentlich sagen, das kann doch eigentlich nicht alles sein. Das kann es doch nicht sein, dass Gott so reagiert. Aber Vers 7 in dem gelesenen Text sagt es, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen. Oh, was ist das für ein Gerichtsurteil, was Gott hier spricht? Steht ihm das zu, dass er so etwas machen darf, einfach so reagieren darf? Ich glaube, wenn ich von der Heiligkeit Gottes etwas verstehe und mich damit auseinandersetze, dann muss ich dem zustimmen, dass Gott gar keine andere Möglichkeit hat, als so zu reagieren. Weil er gerecht, weil er heilig ist. Und das bedeutet das Todesurteil für alle Menschen. Mit einer Ausnahme, mit Noah. Weil das war immer noch der Einzige zu der Zeit, der wirklich sein Leben nach Gottes Plänen gestaltete und die Nähe zu Gott suchte. Und das auch in seinem Leben dann sichtbar wurde. Also alle Menschen und nicht nur die Menschen, das hat Auswirkungen auf die gesamte Umwelt, auch auf das Tierreich, müssen vernichtet werden. Weil es nicht in die Gegenwart eines heiligen, gerechten Gottes passt. Jetzt kann man sagen, das ist aber ein böser Gott, das ist aber ein schlimmer Gott. Okay, das mag sein, dass das in meine menschliche Vorstellung nicht hineinpasst von Gott. Aber meine menschliche Vorstellung von Gott ist in dem Punkt dann falsch. Deswegen, so ist Gott. Er kann Sünde nicht tolerieren und das bedeutet letztendlich den Tod. Und jetzt wird es hochinteressant, finde ich. Weil das ist doch nur die Vorgeschichte. Das ist doch nur die Situationsbeschreibung. Das ist sozusagen der Ist-Zustand. Und dass Gott das wehtut, dass Gott sagt, das muss doch geändert werden, das zeichnet doch diesen Gott aus. Jetzt kommt ein Grundsatz Gottes ins Spiel. Gott richtet nie, ohne eine Rettung anzubieten. Gott richtet nie, ohne Rettungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das ist Gott. Das ist Liebe, das ist Barmherzigkeit, das ist Gnade. Und die bietet Gott jedem an. Und damals war es nur einer, der diese Gnade Gottes angenommen hat, weil sein Leben auf Gott ausgerichtet war. Denn wir lesen, Noah findet Gnade bei Gott. Und jetzt bezieht Gott den Noah in diesen Rettungsplan mit ein. Und das ist das Fantastische daran. Vers 14 sagt es, baue dir eine Arche, einen Kasten aus Koferholz. Bevor ihr mich jetzt alle als Holzexperten fragt, was ist das für eine Holzart, ich weiß es auch nicht. Das weiß bis heute keiner. Man vermutet, dass das Zypressen waren oder Libanon-Zedern waren, weil diese Hölzer eine hohe Stabilität haben, einen geraden Wuchs haben und harzhaltig sind und witterungsbeständig sind und. Aber man weiß es einfach nicht. Also spielt doch letztendlich auch keine Rolle. Es muss ein fantastisches Holz gewesen sein, denn es war geeignet, so ein großes Schiff zu bauen. Gott hat nur gute Ideen, Gott hat nur gute Gedanken, Gott ist der fähigste Ingenieur, um so etwas auszudenken und zu planen. Und deshalb hat er dem Noah dieses Holz dort empfohlen und sagt, nimm dieses und das gibt die Rettung. Ja, Gott weiht also Noah in seinen Rettungsplan hier ein. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Menschen jetzt sagen, ey, warum das denn? Gott könnte ihn doch auch in einer anderen Funktion einbeziehen und sagen, Mensch, Noah, geh doch mal jetzt raus auf die Straße, erzähl den Menschen, wie falsch ihr Leben ist oder sonst etwas. Oder aber lass doch die Menschen jetzt mal selbst einen Ausweg finden. Wir sind doch intelligente Wesen und wir können uns doch Gedanken machen, wie wir eine bessere oder eine andere Lösung finden für dieses Problem, um diesem Gerichtsurteil zu entgehen. Aber nein, menschliche Anstrengung führt zu nichts. Das Problem der Sünde ist zu groß, als dass wir Menschen es lösen können. Bis heute bemühen sich Menschen durch irgendwelche Visionen, indem sie etwas sehen oder meinen zu sehen, einen Ausweg vorzuschlagen. Oder aber durch die menschliche Vernunft, also über die Philosophie, einen Weg zu finden, damit Gott doch irgendwo wieder gnädig gestimmt wird. Und ganz andere gehen noch Wege über gewisse Einbildungskräfte, also über Esoterik und solche Wege und sagen, okay, damit muss ich doch mein Leben wieder in Ordnung bringen und wieder in Frieden kommen, in eine Friedenssituation hineinkommen. Nein, funktioniert alles nicht. Es mag für den Moment einen Augenblick des Glücks vielleicht geben, aber im Prinzip führt es nicht zur Lösung des Problems. Und bei Gott gibt es keinen anderen Weg, als den Rettungsweg Gottes zu beschreiben. Sonst geht es uns Menschen so, wie den Menschen, die damals auf Noah nicht gehört haben. Als die Sintflut einsetzte, war die Tür zu und keiner kam mehr rein. Da konnten sie gegen klopfen, wie sie wollten. Das funktionierte nicht mehr. Es gibt ein zu spät. Gott gibt einen anderen Weg, einen Weg der Rettung, auch heute. Und dieser Weg wird im Glauben gezeigt. Ja, es erfordert Glauben. Glauben kommt dadurch zustande, ein echter, rettender Glaube, indem ich meine Beziehung zu Gott in Ordnung bringe. Nur der Glaube an Gottes Wort gibt tatsächlich Rettung. Das wird uns im Hebräerbrief über genau diesen Noah nämlich erklärt. Hebräer 11, Vers 7 heißt es, aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche, um seine Familie zu retten. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfurchtsvoller Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Und durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt oder stammt. So ist es in der NIV-Übersetzung beschrieben. Noah gehorchte den göttlichen Anweisungen. Das ist das Schlüsselelement, um Rettung Gottes tatsächlich zu erleben. Noah glaubte an das Wort Gottes. Und zwar in allen Punkten, die Gott ihm gesagt hatte. Und Gott hat das ja detailliert gesagt, genau auch, wie er das Schiff bauen sollte. Ja, Noah hatte doch keine Ahnung von Schiffsbau, der war Nomade, der war vielleicht ein Viehhirt. Und er sollte jetzt ein Schiff bauen, so wie es nie wieder in dieser Welt eins gab, weil es in vollkommener Perfektion da war. Kommen wir heute leider nicht mehr zu, um das zu erklären, aber kann ich mal diesen Artikel von Werner Gitt, gibt es auch im Internet, kann man nachlesen. Das ist fantastisch, also wer ein bisschen Ahnung von Technik hat, der wird fasziniert sein, wie Gott einen Bauplan gedacht hatte, über den heute mit all unseren Möglichkeiten, die wir haben, Menschen im Schiffsbau immer noch staunen. Ja? Man fängt ja damit an, dass er nur, wie groß soll er das Ding bauen und so weiter und so fort, wie viele Tiere kommen da rein, wie viel Futter muss mitgenommen werden und und. Das überforderte Noah vollkommen, er hätte das nie hingekriegt. Gott hat ihm das alles ins Detail hinein erklärt, auch die ganze Statik von so einem Bau. Ja? Also überleg mal, das sollte jetzt der Bauer XY hier aus der Nachbarschaft sollte so ein Ding bauen. Der sagt, oh, ich weiß, wie ich meine Kühe satt kriege und wie ich das Feld beackere, aber doch nie, wie ich ein Schiff bauen soll. So in der Situation war der Noah und der bekommt von Gott detaillierte Anweisungen. Noah glaubte diesen Worten Gottes. Und das widerspricht eigentlich unserem menschlichen Naturell, denn wir sind Menschen, die eigentlich durch oder auf das reagieren, was in unserem Sinn, in unseren Gedanken vorkommt, während der Glaube etwas ist, der sich auf eine Basis, auf das Wort Gottes verlassen muss. Weil das ist die einzig vernünftige und zuverlässige Quelle. Und deshalb ist es wichtig auch für uns, dass wir in allen Punkten dem Wort Gottes einfach Vorrang geben und auf dieses Wort Gottes vertrauen. Ja? Denn wie soll sonst unser Leben in einer Beziehung zu Gott funktionieren? Wenn ich gewisse Dinge aus dem Wort Gottes wegnehme und sage, das war damals für das 12. Jahrhundert vielleicht noch richtungsweisend, aber doch heute in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr, dann bricht, wie gesagt, das ganze Gerüst zusammen. Das geht nicht. Ich muss das ganze Wort Gottes nehmen und ihm Vertrauen schenken. Denk doch mal in die Situation des Noahs hinein. Ja, in 2. Petrus 2, Vers 5 wird gesagt, er hat über viele Jahre Gerechtigkeit Gottes gepredigt durch sein Verhalten, durch seinen Lebensstil. Dadurch, dass er angefangen hat, die Bäume zu fällen, Bretter zu sägen, das Schiff zu bauen. Das war Evangelisation für alle Menschen. Ja, er predigte. Und warum predigte er das? Weil die Grundlage war die Worte, die Gott zu ihm gesprochen hatte. Und wie hätte den Spott dieser ungläubigen Menschen denn aushalten sollen? Die haben doch sicherlich über ihn gelacht, wenn er nicht so einen festen Glauben an Gottes Wort hätte. Wir merken, wie wichtig Gottes Wort ist. Und dann kommt der zweite Grundsatz Gottes, nämlich zum Zuge hier in dieser ganzen Geschichte. Gott bietet absolute Sicherheit. Das ist auch etwas, was mich dann irgendwie wirklich fasziniert hat, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Zum einen das Vertrauen Noahs in die Worte Gottes, indem er das Schiff so gebaut hat, wie Gott das vorgegeben hat. Und als er dann reinging und das anfing fürchterlich zu regnen und das Wasser stieg und alles, habe ich mir so überlegt, wie hat er jetzt da drin gesessen? Hat er ängstlich in der Ecke gesessen und guckt, wo kommt auch nirgendwo Wasser rein oder hält die Tür stand oder was auch immer? Nein, er vertraute dieser vollkommenen Sicherheit dadurch, dass er sich einfach an Gottes Wort gehalten hat und es so ausgeführt hat, wie es da von Gott vorgegeben war. Und so bekommt er eine Sicherheit, die nicht größer und nicht fester sein konnte. Und so geht es uns auch heute, wenn wir Gottes Rettungsplan für unser Leben betrachten, dann gibt Gott eine Garantie, 100%, echte Sicherheit. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns vergibt, alle Sünden, und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir in eine Beziehung mit Gott leben und dort hineintreten sozusagen, wenn er an die Tür klopft und wir die Tür aufmachen, sage ich mal, ihn reinlassen, dann beginnt dieser Effekt, dass alle Sünden meines Lebens vergeben sind, auch die, die noch morgen kommen werden. Ich darf natürlich nicht in dieser Sünde weiterleben, einfach sagen, okay, gut, es ist ja eh vergeben und irgendwann bin ich eh im Himmel. Nein, klar, den Zutritt zum ewigen Leben wirst du nicht verlieren. Aber wir haben ja gerade im zweiten Korintherbrief betrachtet, es gibt auch eine Position, wenn wir einmal vor Gott stehen werden, gibt es einen sogenannten Richterstuhl, wo Preise, wo Urteile, wo Belohnungen vergeben werden. Und dann berichtet die Bibel knallhart davon. Es gibt einige Christen, die werden wie durchs Feuer gerettet da vor diesem Stuhl wieder weggehen. Also da bleibt nichts aus ihrem Leben. Und andere werden eine wirklich große Belohnung haben. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Da können wir uns gar nicht vorstellen, wie wir in dieser Herrlichkeit Gottes leben werden. Aber Gott wird unser Leben beurteilen, auch als Kinder Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zum einen, ja, diese gewaltige Sicherheit haben. Nichts kann uns mehr trennen von Gottes Liebe. Auf der anderen Seite, wir aufgefordert sind, und wenn wir das auch recht verstanden haben, was es bedeutet, was es für den Herrn Jesus bedeutet hat, sein Leben für dich, für mich, für meine Schuld zu opfern, dass wir dann auch gerne bereit sind, ein Leben nach den Gedanken Gottes weiterzuleben. Noah war mit seiner Familie absolut sicher. Höchste Sicherheit, die nur Gott geben konnte. Nichts konnte die Sicherheit in dieser Arche gefährden. Menschlich gesprochen ist das schon ein gewaltige Sache, sage ich mal, dass wenn jemand das erste Mal so ein Schiff baut und die Gefahr, dass dort ein kleiner Fehler bei passiert und dann trotzdem auf einmal so eine Planke auf einmal Knacks macht und das Wasser reinströmt, die ist einfach da. Ja? Guck dir mal an, wenn heute die tollsten Ingenieure Autos entwickeln und Autos bauen, sagt dir jeder, du sollst nicht das Auto vom ersten Tag kaufen, wenn das neu produziert wird, weil das hat noch Kinderkrankheiten. Ja? Da sind noch irgendwo versteckte Bugs drin, sozusagen, wie man heute sagt, die irgendwann im Laufe der weiteren Produktionszeit dann weiter rausgenommen werden. Das war der absolute Prototyp dieser Arche und die war so safe, weil Gott sie geplant hatte und Noah den Plan Gottes umgesetzt hatte. Noah war durch Gott selbst zur Sicherheit oder in die Sicherheit hineingebracht worden. Und auch der Paulus, wenn er auf das Rettungswerk von Jesus schaut, auf den Rettungsweg, den Gott uns anbietet, der ist fasziniert davon. Römer 8, Vers 31 sagt er, wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein? Nein, das ist sicher. Ja? Und hier sehen wir dann weiter, wenn wir diesen Text lesen, gehen ins siebte Kapitel hinein. Noah ging mit seiner ganzen Familie in die Arche rein. Noah tat das, er gehorchte auch an dem Punkt Gottes Wort und er nahm die Rettung an, indem er hineinging. Es gibt immer die Diskussion unter Christen, Vorhersehung oder der eigene Wille. Leute, hier kommt beides zusammen. Gott hatte Noah gesehen im Vorhinein, dass er ihn retten möchte wegen seines gottgefälligen Lebens. Aber Noah war in der Funktion, er musste selbst aktiv werden und hineingehen. Wenn der vor der Tür stehen geblieben wäre, wäre er nicht gerettet gewesen. Also so einfach ist das letztendlich zu verstehen. Ja? Diese beiden, manche Christen machen da so Gegensätze raus. Nein, das greift einfach ineinander, auch in unserem Leben. Und das ist das Schöne. Und kaum war es geschehen, dass er hineingeht, lesen wir dann in Kapitel 7, der Herr schloss die Tür hinter ihm zu. Jetzt waren alle, die in dieser Arche drin waren, Noahs Familie und auch die ganzen Tiere, die dabei waren, in absoluter Sicherheit. Gott selbst hat die Tür verschlossen und niemand konnte mehr rein oder raus. Und so ist das auch heute. 1. Johannes 5, Vers 12. Wer also den Sohn, an dem Sohn Gottes mit dem verbunden ist, mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben. Und wer nicht mit ihm verbunden ist, hat es nicht. Gottes Sohn verbirgt sich dafür, dass wer mit ihm lebt. Und in Johannes 10, Vers 28 bis 30 erklärt es der Herr Jesus ja selber. Und ich, also Jesus, gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren werden. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Liebe Geschwister, das ist die Sicherheit, die Gott uns schenkt. Wisst ihr was? Das sollte uns einfach glücklich machen, das sollte uns froh machen, das sollte uns dankbar machen. Denn das befreit uns doch im Leben. Und das gibt uns eine Perspektive auf die Zukunft, die wir heute Morgen auch schon so angerissen haben, wo wir uns darauf freuen dürfen, einmal in der Gegenwart Gottes mit zu sein. Das ist der erste Step dieser Gerichtsbotschaft oder dieses Gerichtsberichtes, so, den wir hier ganz am Anfang der Bibel schon sehen. Es geht also um die Punkte Heiligkeit Gottes und mein Leben, wo Sünde passiert. Das geht nicht überein. Da muss einen Rettungsweg, einen Lösungsweg gefunden werden. Und der war damals knallhart und der ist heute knallhart. Wer den Weg nicht geht und wer sein Leben nicht bereit ist zu ändern, hat ein Problem mit der Gemeinschaft mit Gott. Und vielleicht komme ich nochmal irgendwann eine zweite Predigt darauf, denn wie gesagt, damals habe ich das noch weiter ausgeführt. Es ist genial, dass Gott durch ein sonderbares Schiff solch eine Rettung macht. Ich möchte, ja, 2 Minuten nehme ich mir noch. Gott benutzt nämlich dieses Schiff zur Rettung und das ist so einzigartig in vielen, vielen Punkten. Ich reiße nur mal jetzt ein paar Punkte ganz kurz an. Das Schiff wurde direkt von Gott in Auftrag gegeben. Gott war also ein Reeder, also ein Schiffskonstrukteur, hat eine Werft sozusagen, Inhaber einer Werft und hat dieses einzigartige Schiff bauen lassen. Von Gott stammte auch der gesamte Konstruktionsentwurf zum Bau dieses Schiffes. Und dann kommt noch etwas. Gott hat auf den ersten Blick etwas vergessen bei diesem Schiff. Das Schiff hatte weder ein Ruder noch ein Steuerrad. So würde nie ein Schiff funktionieren. Aber das zeigt, wer der Captain auf diesem Schiff sein will. Ja, der das gar nicht braucht, um das Schiff zu steuern. Gott selbst war der Steuermann dieses Schiffes. Und dann, ja, eben habe ich es schon mal angerissen, dieses Schiff wurde sozusagen auf der Werft von Noah gebaut, der überhaupt keine Werft hatte, sondern eher ein Bauernhof. Ja. Und der hatte keine Maschinen, wie wir sie heute kennen. Der hatte keine Konstruktionspläne und Zeichnungen und so weiter. Nichts, gar nichts. Aber er vertraute Gott in allem. Das Schiff fuhr dann unter der Flagge Gottes und wurde im 600. Lebensjahr von Noah in Dienst gestellt und es machte nur eine einzige Fahrt. Und das war die Jungfernfahrt. Dafür war das Schiff gebaut, konstruiert. Unglaublich, so ein gewaltiges Ding für eine einzige Fahrt. Aber es war die wichtigste Fahrt im Leben der Familie Noah. Das hat sie gerettet und das hat uns alle gerettet. Das war nämlich die Rettung der Menschheit. Interessant auch wieder. Ja? Denn das Schiff hatte die kostbarste Fracht an Bord, die jemals ein Schiff an Bord mit sich führte. Das gesamte Erbgut der zukünftigen Menschen und auch aller Landtiere war in diesem Schiff in einer einzigen Fracht drin. Unfassbar. Wäre das untergegangen, würde es uns heute nicht mehr geben. Und natürlich konnte das Schiff nicht untergehen, weil es so perfekt geplant war. Das Schiff wurde auch nie irgendwo auf irgendeinen Namen getauft, was ja heute eigentlich ganz üblich ist. Wenn das einmal mitgemacht hat, seine Schiffswerft, seine Schiffstaufe, ist schon ein gewaltiger Prozess. Ich habe das mal in Holland auf einer Werft miterlebt, wo so eine Privatjacht gebaut worden ist, Riesenfete und alles. Das Schiff brauchte keinen Namen. Es brauchte einfach nur einen Eigner sozusagen, und das war Gott selbst. Und das war die Grundidee, die Gott für Rettung benutzte, um uns heute einfach etwas deutlich zu machen. Dafür sind die ganzen Begebenheiten des Alten Testamentes ja aufgeschrieben worden, damit wir etwas mehr von Gott und von seinem Wesen und was das in Bezug auf unser Leben ausmacht, verstehen sollen. Und ich hoffe, dass uns diese Geschichte von Noah einfach ein Stück weiterbringt und uns auch ins Nachdenken bringt, wie wir unser Leben gestalten. In dem Sinne wünsche ich uns eine gesegnete Woche.